Liebe Zuschauer, heute haben wir einen besonders spannenden Gast bei uns hier in Köln im Studio, Herrn Professor Dr. Winfried Stöcker. Herr Stöcker, ich stelle Sie ganz kurz mal vor, unseren Zuschauern. Sie sind ein Vertreter der Nachkriegsgeneration, Jahrgang 1947, haben Medizin studiert, anschließend in der Forschung gearbeitet. Dann 1987, das wäre dann mein Jahrgang, haben Sie das Unternehmen Euroimmun mit aufgebaut, lange geleitet und anschließend dann 2017 sich von ihren Anteilen getrennt. Das Unternehmen gehört heute zu einer amerikanischen Gruppe, zunächst PerkinElmer, heute dann Revvity. Und ja, das ist ein sehr bewegtes Leben, ein sehr erfolgreiches Unternehmerleben, würde ich auch sagen. Also das Unternehmen hat heute über 2000 Mitarbeitern, ist ein Spezialist für Technik im Bereich Labordiagnostik. Und Herr Stöcker, vielleicht können Sie unseren Zuschauern auch noch mal in eigenen Worten erzählen, wieso Ihre unternehmerische Laufbahn war und was Ihre Meilensteine in dieser Zeit auch waren.
Ja, ich habe nach meinem Medizinstudium habe ich mich für die Labormedizin interessiert und mich zum Laborarzt ausgebildet und in dieser Zeit Techniken entwickelt, mit denen man Diagnostik machen kann, insbesondere auf den Gebieten Autoimmunkrankheiten und Infektionskrankheiten, auch Allergien. Und dann habe ich die Firma Euroimmun irgendwann einmal gegründet, also nicht nur geleitet, sondern ich habe sie 1987 gegründet und mit meinen vielen Techniken, die ich entwickelt habe, dort auf den Markt gebracht. Das war in der Zeit 1987, arbeite aber schon seit 1979 in diese Richtung. Mhm. Das, was ich dort alles etablieren konnte, das habe ich dann marktfähig gemacht und in die Welt hinein verkauft. Dann hat die Firma nicht nur 2000 Mitarbeiter, sondern das müssen jetzt ungefähr 4000 sein. Oh. Und ich habe damals bei 3500 sie abgegeben. Und zwar mit der Motivation, sie zukunftsfest zu machen. Denn wenn ich einmal aus der Firma ausgeschieden bin, dann hätte es passieren können, dass sie filettiert wird und in Teilen an verschiedene Unternehmen verkauft. So ist aber, habe ich ein Unternehmen gefunden, die hieß damals PerkinElmer. Die haben uns insgesamt in allen Teilen gut gebrauchen können, weil nichts von dem, was wir produzieren, bei denen im Portfolio drin war. Also haben wir dafür gesorgt, das Unternehmen im Ganzen zu erhalten, und das hat sich dann auch glücklich so bestätigt. Es gibt natürlich viele Dinge, die etwas anders laufen und dort organisiert werden, aber insgesamt bin ich sehr glücklich, dass es die Firma Euroimmun weiter gibt und dass sie sich weiterentwickelt und sehr erfolgreich wirtschaftlich auch ist.
Mhm. Wenn ich nochmal zu den Ursprüngen des Unternehmens kommen darf, was hat Sie denn damals bewegt? Sie waren ja in der Forschung zunächst mal an der Universität. Was hat Sie denn dann motiviert und bewegt, wirklich ein eigenes Unternehmen zu gründen und Unternehmer zu werden?
Ja, ich bin von zu Hause schon dadurch motiviert, dass meine Eltern haben ein Unternehmen betrieben, mehrere sogar, als wir in der DDR waren, war es eine Seilerei und eine Spinnerei, und später haben wir eine chemische Reinigung betrieben. Dort habe ich das ganze Geschäftsleben kennengelernt und ich hatte immer das Bestreben, selbstständig etwas aufzubauen. Und als ich dann in Lübeck an der Universität gearbeitet habe, da habe ich verschiedene Methoden mir ausgedacht, mit denen man die Diagnostik verbessern kann. Und mir ist so einiges eingefallen, wo man gar nicht anders konnte, als sich selbstständig zu machen, damit das Ganze dann auch auf den Markt kommt und von der Breite dann genutzt werden kann. Denn mit ein paar Publikationen wäre dann nichts geschehen, sondern man muss was verkaufen, Kunden müssen das nutzen und man muss es in die Welt bringen. So ist es dann gelaufen. Wir haben also auch sehr viel Erfolg gehabt in der Firma. Also sagen wir, irgendwann war es nötig, dass ich aus der GmbH eine Aktiengesellschaft gemacht habe. Damals haben wir die Aktien für 10 Euro ausgegeben und die sind dann nach 15 Jahren 800 Euro wert gewesen. Da sind also von den Mitstreitern sind 95 Millionäre geworden, dadurch, dass sie sich bei uns beteiligt haben. Wir waren also außerordentlich erfolgreich. Mhm. Ich muss sagen, deswegen, weil zur damaligen Zeit noch nicht so viele Vorschriften unsere Arbeit gestört haben und dass sich nicht zu sehr eingemischt worden ist in unsere Entwicklung. Da hätte ich heute Bedenken, das nochmal zu wiederholen. Ich glaube, viele werden diesen Schritt nicht so gleich tun, sondern werden vielleicht irgendwo anders in ein anderes Land gehen, wo sie sich frei entwickeln können. Das ist zurzeit nicht gegeben.
Verstehe. Sie hatten ja auch angesprochen den Investor, der im Prinzip dann das Unternehmen gekauft hat und weiter betreibt. Das ist mir auch gleich aufgefallen, eben leider könnte man sagen, kein deutsches Unternehmen, sondern ein amerikanisches Unternehmen. Und das ist ja generell so eine Tendenz, dass auch gerade unsere guten mittelständischen oder ja, führenden Unternehmen von amerikanischen Investoren dann übernommen werden oder gerade die Amerikaner da einsteigen. Aus unseren Börsennachrichten kennt vielleicht der ein oder andere Zuschauer auch Atos als Beispiel, ein Softwareunternehmen aus München, wo jetzt ein Einstieg erfolgt ist von amerikanischen Investoren. Und wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Also Sie haben ja gesagt, das war natürlich der beste Partner, um das Unternehmen dann in gute Hände zu geben. Aber gab es denn aus Deutschland keine Angebote, hier aktiv zu werden? Und was denken Sie, haben uns die Amerikaner da vielleicht voraus in diesem Bereich?
Die Firma Perkett Elmer oder heute Revity.
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn es für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Die ist ein sehr großes Unternehmen, von dem man auch erwarten kann, dass sie unsere Entwicklung dann auch weitertreiben. Und da konnte ich von dieser Firma das meiste erwarten. Und dann muss man auch bedenken, die haben uns das auch gut bezahlt. Mhm. Und damit kann ich auch, wenn jemand viel Geld dafür ausgibt, dann ist für mich das auch die Sicherheit, dass sie das nicht einfach links liegen lassen, sondern dass sie das dann auch weiter verwenden. Und ich glaube, ich hätte woanders vielleicht ein Drittel von dem gekriegt, als was die Amerikaner uns bezahlt haben. Das passte also außerordentlich gut. Und zweitens kann ich sagen, was mich betrifft, ich habe vielleicht die Hälfte ungefähr dieser Aktien noch besessen und dann auch verkauft. Ich mache aus dem, was ich dort an Geld gekriegt habe, jetzt in Deutschland wieder einige Projekte, die dann eben Deutschland zugutekommen. Also es ist in der Hinsicht, ist das kein Schaden. Und ich arbeite weiter an verschiedenen Technologien, aber ich habe zum Beispiel in der Oberlausitz einige Projekte, da habe ich ein Kaufhaus in Görlitz erworben, das ich zu neuem Glanz wieder bringen möchte. Oder Ich habe in Lübeck den Flughafen erworben, den die Lübecker erstmal schließen wollten. Und das war mir ein Anliegen, dort den Flughafen wiederherzustellen, weil die Region solch einen Flughafen an dieser Stelle auch braucht. Und dann möchte ich gerne das, was ich dann an Mitteln zur Verfügung gestellt bekommen habe, dann auch sinnvoll nutzen, damit man und es nicht verschleudern. Das ist so meine Intention. Also es ist da nichts verloren gegangen, auch wenn das eine amerikanische Firma ist, die die ursprünglichen Intentionen weiter pflegt. Aber ich habe selber, denn doch schaffe ich neuen Nutzen in Deutschland.
Mhm. Ja, das wäre ohnehin meine nächste Frage gewesen. Sie sind ja gerade in Görlitz engagiert und ich war auch schon mal dort. Das ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt. Auch eine bekannte Filmkulisse übrigens, also internationale Filme werden immer wieder in Görlitz gedreht. Allerdings sieht man, also ich denke, wenn man heute durch die Stadt läuft, immer noch gibt es einen gewissen Investitionsstau, einfach wenn man sich ja leerstehende Häuser anschaut oder manche Fassaden. Und ist da auch so ein bisschen Ihre Motivation, diese Stadt wieder zur Blüte zu bringen mit Ihrem Engagement?
Also mir liegt nicht in erster Linie an der Entwicklung der Stadt, aber mir liegt an der Entwicklung des Kaufhauses, weil erstens mal ist das ein Traditionskaufhaus, was man denn wieder neu beleben sollte, und die ganze Umgebung und Bevölkerung, die wartet darauf, dass dieses Kaufhaus wieder in Funktion kommt. Da kann man nur hoffen, dass nicht zu viele Behörden sich dort einmischen und das versuchen zu verhindern oder ihre Wichtigkeit und Bedeutung zum Ausdruck zu bringen und dann zu zeigen, dass es von ihnen abhängt, ob das jetzt in die Wege geleitet wird oder nicht. Da finde ich außerordentlich viel Verständnis für mich bei der Bevölkerung, und alle, die meisten schütteln den Kopf, wie sich dort Behörden einmischen und das Ganze versuchen zu verhindern. Ich habe das jetzt schon 10 Jahre in der Hand, das Kaufhaus. Wir haben unglaublich viel dort entwickelt und das Ganze so schön geplant, dass man sich nur freuen kann, wenn das realisiert werden kann. Und wenn man so allgemein Kaufhäuser sieht, da gibt es ja welche, die kaufen sich in der besten Innenstadtlage die Kaufhäuser. Zum Glück ist der eine denn jetzt mal in die Brüche gegangen, und die versuchen das dann günstig zu vermieten und dann haben sie den wenigsten Ärger. Aber ich habe ein Konzept für dieses Kaufhaus mit meinen Kollegen entwickelt, das in die Stadt passt, wo ein Parkhaus daneben steht, wo die Leute hinfahren können ins Parkhaus und von dort aus im Kaufhaus sich bedienen. Und das Ganze gibt es woanders nicht so ohne weiteres. Das habe ich auch in Lübeck immer vermisst. Da gab es zwar ein Parkhaus in der Stadt, aber das große Karstadt-Kaufhaus, das war irgendwo daneben und man musste seine Tüten dann immer erstmal 1 Kilometer weit schleppen. Und wenn wir aber unser Konzept durchsetzen, dann haben wir im Kaufhaus, können die ihr Auto parken, den können sie auch in ganz Görlitz da oder dort noch was zusätzlich erledigen, und dann kaufen sie dann aber bei uns ein. Und dafür, solche gibt es schon Modelle in anderen Städten, wo das funktioniert. Aber dass man dort einfach Mietobjekte erwirbt und die dann ohne eigene Tätigkeit dann vermietet und lukrativ, da habe ich kein Verständnis für. Die Ursache, weswegen die Kaufhäuser in den Städten sterben, das liegt nicht darin begründet, dass es nicht gebraucht wird, sondern dass da die falschen Leute das in die Hände gekriegt haben.
Verstehe. Ich habe jetzt auch rausgehört, die Behörden stehen da so auf der Bremse. Können Sie das auch ein bisschen konkretisieren? Also was stört die Behörden an Ihrem Konzept, oder welche Begründungen werden da geliefert, um das Ganze
zu torpedieren?
Ja, zu torpedieren, ja. Genau.
Naja, ich kann sagen, dass ich von der Stadt Görlitz sehr gut betreut werde. Das heißt, die Intention, mich zu unterstützen, ist sehr groß. Da geht jetzt die meiste Behinderung, die ging in dem Fall vom Denkmalschutz aus. Da gibt es in Dresden eine Behörde, die hatte da verschiedene Teilprojekte versucht zu verhindern. Also da geht es um zwei alte baufällige Häuser, die ich lieber restaurieren sollte, anstelle dort ein Parkhaus hinzusetzen. Aber ohne das Parkhaus funktioniert das Kaufhaus nicht. Also muss man dort irgendwo Abstriche machen. Und da ist das meiste geht von dort aus. Ansonsten, dann gibt es dann auch so Kleinigkeiten, wo die sagen, wir möchten gerne am Dach ein bisschen Verkaufsfläche so in der Dachebene schaffen, die dann architektonisch gar nicht stört, aber es ist eben etwas Neues, was man vorher noch nicht so gehabt hat. Aber wenn ich das Dach dort aktiviere, das war vorher noch nicht, da kann ich von dort oben über ganz Görlitz schauen und dann kann ich in die Berge schauen. Das ist eine Attraktion, wie man sich das nicht besser wünschen kann. Das hatten sie früher eben noch nicht so bedacht, wie sie das Kaufhaus ursprünglich eingerichtet haben. Aber das sind so Dinge, man muss immer sehen, wenn sie einen Diamanten schleifen, was sind die guten Stellen und die schlechten, und dann schleift man dort, dass es richtig gut wird. Und bei diesem Haus, da wissen wir, wie man das behandeln muss, um eine große Attraktion zu machen. Und dann hat man jetzt dieses Jahr dann mindestens versprochen, wir dürfen in dem Jahr loslegen. Und ich rechne damit, dass wir da nicht zu sehr behindert werden und dass man in der Lage ist von Seiten der Stadtverwaltung, die haben das ja durchgesetzt gegen den Denkmalschutz, dass denn doch die zwei Häuser abgerissen werden, die jetzt da stören, und die Stadt ist da in der Hinsicht schon auf unserer Seite.
Ja, das ist ja schon lange eine politische Diskussion. Also kann man in Deutschland endlich mal entbürokratisieren, die Dinge pragmatischer machen. Kürzlich hat der Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Rede gehalten. Ich zitiere ihn hier mal. Er hat gesagt, die Bürokratie entsteht ja aus etwas Gutem heraus, weil der Staat mache ja keine Fehler. Ich denke, viele Unternehmer sehen das anders. Die kämpfen sehr stark mit der Bürokratie. Wir haben auch am deutschen Standort ja mittlerweile auch noch viele weitere Probleme. Also ich nenne nur mal als Beispiel die hohen Energiekosten. Und wenn wir uns die Entwicklung seit 2020 anschauen, die deutsche Wirtschaft stagniert. Also wir sind immer so um die 0% Wachstum. Das IFO-Institut spricht jetzt auch für 2024 von einer Lähmung der deutschen Wirtschaft. Und ja, da wäre auch mal, wenn wir uns jetzt mal das übergeordnete Bild anschauen, meine Frage an Sie. Wie schätzen Sie denn die Rahmenbedingungen für Unternehmen insgesamt ein in Deutschland? Und war es früher besser als heute?
Ich glaube, das ist nicht die einzige Fehleinschätzung des Wirtschaftsministers, dass der Staat keine Fehler macht. Wenn man jetzt mal überlegt, vor ein paar Tagen gab es in Brüssel eine Veranstaltung, da haben sich 30 Länder beteiligt, großenteils auch mit den Regierungschefs, und haben den Plan ausgerufen, dass neue Atomkraftwerke gebaut werden und alte reaktiviert. Deutschland hat sich dort nicht mit beteiligt. Wenn man sich das mal überlegt, ich kann mit Atomkraft dafür sorgen, dass das Klima besser geschützt wird, dass also wenig CO2 abgeblasen wird und ich brauche für den Betrag, den die Atomkraftwerke bringen, keine Fossilien zu verbrennen. Und ich bin auch in der Lage, dass Deutschland konnte das schon immer, sichere Atomkraftwerke herzustellen. Und wir haben in Deutschland die besten Atomkraftwerke in der Welt gebaut. Solche, die im Falle, dass sie mal überkritisch wären, also was mal in Tschernobyl passiert ist oder in Fukushima, die sich selbst abschalten, dann fliegt das Zeug auseinander und ist sofort wieder unterkritisch. Also solche Atomkraftwerke konnten wir bauen. Und das, anstelle, dass wir solche großartigen bei uns herstellen und in die Welt damit beliefern, da lässt man lieber russische oder japanische Atomkraftwerke irgendwo anders exportieren und die das nicht mit der Sicherheit so genau nehmen. Also Atomkraft einzusetzen, das ist das Gebot der Stunde. Und man muss natürlich auch bedenken, die Gefahr, die von den Atomkraftwerken ausgeht, wird von den Grünen so überbetont, und die die sagen, wir schützen euch vor Atomkraftwerken, die reden das den Leuten ein, wie gefährlich das ist, um ihr Programm durchzuziehen, um gewählt zu werden. Aber in Wirklichkeit besteht diese Gefahr nicht. Das ist teilweise bei dem Klima ähnlich. Aber wenn man das nicht kleinreden würde, hätten wir viel getan, auch für das Klima.
Also Sie sind schon mal ein Verfechter der Atomkraft.
Ja.
Was würden Sie denn außerdem noch sagen? Was müsste Deutschland jetzt machen? Oder wenn Sie in der Regierung wären, was würden Sie machen, um Deutschland wieder fit zu machen als Wirtschaftsstandort?
Immobilien kannten für die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, nur eine Richtung. Das lag insbesondere an den niedrigen bis kaum vorhandenen Zinsen. Jetzt im Jahr 2024 erinnern sich Banken wieder daran, dass es auch Zinsen gibt. Baufinanzierungen sind nicht mehr kostenlos. Es gibt weitere Einflussfaktoren von der Politik, die Immobilien aktuell groß unter Bedrängnis bringen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Soll man seine Immobilie behalten? Gibt es mögliche Zwangsenteignungen? Wie kann man sich davor schützen? Oder ist das jetzt eigentlich erst die Chance, um weiter in Immobilien zu investieren? Für all diese Fragen haben wir einen Sonderreport kreiert, welchen du jetzt unterhalb dieses Beitrags kostenlos herunterladen kannst.
Ich würde in jedem Fall die Vormacht der Behörden deutlich beschneiden. Alles, was so schwerwiegend uns behindert und was uns diktiert, dass wir 100 Zettel für irgendwas ausfüllen, wenn man ein Projekt hat, dass man dort oder ein neues Produkt auf den Markt bringen will, dass man da 20 Aktenordner füllen muss und die stehen dann irgendwo und keiner liest sie, dass man derartig sich anstrengt. Ich meine, es gibt immer Dinge, die nützlich sind und dass man Vorschriften hat, dass man keine, sagen wir mal, bei der Lebensmittelindustrie in der Richtung arbeite ich jetzt auch, dass man dort nichts Giftiges auf den Markt bringt. Das muss zwar kontrolliert werden, aber es darf nicht überreguliert werden. Das ist etwas, was mich sehr stört und was alle anderen auch nicht wollen. Wenn Sie nur noch, also sagen wir mal, für den Datenschutz, was sie dort alles in die Wege leiten sollen, das macht keinen Spaß. Wenn sie dazu gezwungen werden, solches nutzlose Zeug sich damit zu beschäftigen, dann geht ihnen schon mal die halbe Lust weg, ihr Projekt, was sie für nützlich finden, denn auch durchzusetzen. Sie werden dadurch abgeschreckt davor, ein Unternehmen zu gründen. Also Datenschutz ist zum Beispiel etwas, was sehr hinderlich ist und auch nicht nötig. Da wird das alles übertrieben.
Ja, das Lieferkettengesetz kann man da sicher jetzt auch noch dazu zählen.
Da glaube ich, das Lieferkettengesetz, das ist schon, hat schon seine Richtigkeit, dass wir nicht irgendwo, wo die Leute aus, die Arbeiter ausgebeutet werden und schlecht behandelt, dass man dafür sorgt, dass das dort auch anständig zugeht. Ich glaube, da ist für meine Begriffe, ist das nützlich. Es gibt vieles Nützliche, was sie machen, aber vielleicht, wenn es dann übertrieben ist, dann funktioniert es dann auch wieder nicht und behindert uns in der Entwicklung.
Also die Bürokratie hat gute Ziele Ihrer Meinung nach, aber es muss pragmatisch alles ablaufen.
Meistens haben sie gute Ziele, würde ich mal sagen, nicht immer.
ja.
Übertriebener Umweltschutz, das ist, das hat auch keinen Sinn. Da muss man ein bisschen zurückhaltender sein und die nicht machen lassen, was sie wollen. Was den Bürokraten das Wichtigste ist, dass sie Macht über uns ausüben können. Und dann finden sie schon irgendwelche Regeln, mit denen sie uns gängeln können. Und da muss man ein bisschen oder ganz maßgeblich Abstriche machen.
Was würden Sie denn einem jungen Menschen jetzt raten, der sagt, ich habe eine tolle Idee, damit will ich auf den Markt? Worauf sollte man denn besonders achten? Und ist überhaupt Deutschland noch ein guter Standort, um ein Unternehmen zu gründen? Sollte man vielleicht sogar ins Ausland gehen mit seiner Idee?
Wenn es, also ich habe damals, wo ich angefangen habe, da habe ich so kleine Biochips erfunden und habe gewusst, das wird was ganz Großes. Und damals habe ich das Vertrauen gehabt, dass ich das in Deutschland machen kann und gut durchziehen. Und das hat auch geklappt, denn in der damaligen Zeit, da kriegte man auch gut ausgebildete Mitarbeiter. Wir sind also beständig gewachsen. Ich musste mich nicht beklagen. Wenn ich heute mit diesen Biochips mich hätte selbstständig machen wollen. Ich wäre so abgeschreckt und so angewidert von der Politik, die heute so sehr um sich greift und die uns auch infiltriert und unsere Meinung kontrolliert und unser Verhalten beobachtet. Ich würde das in Deutschland nicht wieder machen. Vielleicht würde ich gar nicht anfangen damit oder ich würde mir ein anderes Land suchen. Ich habe natürlich keinen richtig guten Vorschlag, wo man heute hingehen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in den USA leichter sowas realisieren kann oder ich meine auch Österreich und die Schweiz, die sind jetzt für mich auch keine Refugien, wenn sie da schon anhören, wie sie da mit diesem Gendern da überall nachziehen. Es macht keinen Spaß. Also ich bin froh, dass ich jetzt mit meinen 77 das nicht mehr lange mitmachen muss. Aber ich kann, man soll dann lieber Schriftsteller werden oder Wissenschaftler in jeder Hinsicht. Im Wirtschaftsleben werde ich in Deutschland schlecht beheimatet.